Es ist Weihnachten und du hast mir keine Zimtschnecke gebracht.
Ich habe dir das ganze Jahr über Zimtschnecken gebracht. Merci, Cherie, der Eurovision Song Contest Podcast aus Wien.
Mir gegenüber sitzt Alkis Vlasakakis.
Und mein Vis-a-vis ist Marco Schreuder.
Und das Thema heute ist Bye Bye I Love You 2019. Mit Jahresrückblick.
Genau.
Ja, weil wir sind jetzt hier in Wien. Es ist der 14. Dezember. Wir zeichnen 10 Tage vor Erscheinen auf, weil uns zieht es in die Ferne, lieber
genau.
Alkis.
Genau. Ich möchte wieder mal nach Griechenland.
Ja.
Und Marco, du bist dann irgendwie auch unterwegs?
Ich muss meinen Mann abholen.
Und du bist dann wo?
In Florida.
Florida. Ja, ist ja schön, ist schön warm.
Ja, und ich werde in Florida auch ein Interview aufnehmen für unseren schönen kleinen Eurovision Song Contest Podcast aus Wien.
Florida, Florida. Thomas Gottschalk wohnt aber in Kalifornien.
Ja, na, den interviewe ich nicht.
Okay.
Soll ich sagen?
Ich sage nicht.
Lasst euch überraschen. Der Eurovision Song Contest, die Saison kommt jetzt in volle Blüte. Wenn ihr diesen Podcast hört, da wisst ihr schon den ersten Beitrag, nämlich den aus Albanien. Und nichtsdestotrotz können wir ihn noch nicht verraten, weil wir hören auf, wenn die Saison beginnt.
Genau, also wir hören jetzt einmal kurzfristig auf. Wir kommen im Jänner wieder.
Ach, kommen wir eh wieder?
Ja, wir kommen Ende Jänner kommen wir wieder.
Okay, also keine Sorge. Es ist eine kleine Pause unserer ersten Staffel und Ende Jänner kommen wir zurück und beginnen mit der zweiten Staffel.
Und mit vielen, vielen schönen Interviews hoffentlich.
Ja.
Und wenn du jetzt schon Albanien erwähnst.
Ich habe einen eindeutigen Favoriten.
Erzähl.
Und die YouTube-User und Userinnen haben auch dieselbe Favoritin, ist es. Fast 2 Millionen Klicks hat sie schon auf YouTube.
Ja, das hat Conchita bei ihrem Vorvideo nicht geschafft.
Sie heißt Elvana Gjatta und der Song heißt Metana. Und liebe Albanerinnen und Albaner, ich bin sauer, wenn sie es nicht wird.
Der Song ist genial. Also warum nicht auch Eurovision in Tirana?
Ich hab ihn gehört und ich habe mir gedacht, oh liebe Albaner, wenn ihr den schickt, dann habt ihr Chancen zu gewinnen.
Hoffentlich sind wir nicht im gleichen Semi wie Albanien.
Weil für uns wird starten und jetzt ist es bekannt, die Katze ist aus dem Sack, beziehungsweise genau. DORF hat bestätigt Gerüchte, die schon online gegangen sind. Wir hatten einen gewissen Wissensvorsprung, den wir natürlich nicht ausgespielt haben. Vincent Bueno startet für Österreich und mit seiner Bekanntgabe haben wir auch den allerersten Songtitel, der bekannt gegeben wurde, nämlich Alive.
Genau. Der Song ist noch nicht veröffentlicht, der kommt im März.
Ja, ist schon saugut.
Ja, er wird ja nochmal überarbeitet, glaube ich, wie immer.
Meistens so, ja.
Ja,
und bei den Albanern ja auch meistens nochmal.
Ja, ja, weil die Albaner, nicht vergessen, die müssen ja mit Live-Orchester singen.
Ja, und Festival Ikenges ist ja eigentlich auch älter als der albanische Teilnahme beim Eurovision Song Contest. Den gibt es schon seit den 60er Jahren und beim Eurovision sind sie ja seit den 2000er Jahren.
Genau. Also lassen wir uns überraschen, wie das alles klingen wird. Vincent wird seinen Song im März vorstellen, beziehungsweise der ORF ihn dann veröffentlichen. Und wir sind gute Dinge, dass auch er gut abschneiden wird. Er ist wirklich gut.
Ja, es waren, das kann man ja auch offen sagen. Ich habe den Eberhard Forcher gemailt. Ich habe das sogar mal live hier im Podcast sozusagen die Mail abgeschickt. Es gab einfach 2 saugeile Songs, wo ich dachte, wow, die haben mir echt gefallen. Ja, und einer davon ist es dann auch geworden. Vincent Bueno, es gab ein bisschen Kritik auch auf Twitter und in den sozialen Medien, weil er beim Marsch für Jesus auftritt und er ist ja ein bekennender, sehr, sehr religiöser Mensch, ist auch sehr aktiv in der katholischen Community. Er kommt aus den Philippinen ja ursprünglich, beziehungsweise aus seiner Family. In Österreich ist er schon relativ bekannt, weil er auch eine Musical-Show gewann. Es wurde, glaube ich, bei der Kritik gegen Vincent Bueno, wurden diese Sachen verwechselt. Er war beim Marsch für Jesus, es gibt auch immer diesen Marsch für die Familie.
Genau.
Und das ist diese Provokation gegen die lesbisch-schwule Regenbogenparade. Dieser Marsch für Jesus, wo er auch aufgetreten ist, ist irgendwann einmal zufällig am selben Tag wie die Regenbogenparade gewesen, wo sich aber die Veranstalter, soweit ich weiß, dann auch verständigt haben, quasi, sorry, das war eigentlich gar nicht unsere Absicht, wir wollten da auch gar nicht provozieren, das war einfach schlechtes Timing. Ja. Kannst du dich daran erinnern?
Ich kann mich daran erinnern und ich weiß aber auch, dass er ja auch schon eine gewisse Song Contest-Erfahrung hat. Also ich denke mal, es wird auch gut ablaufen.
2016 versuchte er es bereits, genau. Als Zoe gewann.
Mhm. Und 2017 war er dann tatsächlich Background für Nathan Trent.
Ja, und hat auch Nathan Trent produziert, Songs produziert. Also er ist wirklich ein Musiker.
Genau.
Und sein Song Alive wird ja auch von ihm komponiert sein.
Genau.
Ich freue mich auf ihn. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ihr kennt den Song noch nicht. Im März wird es dann angeblich soweit sein, dass ihr den Song dann hören werdet.
Ja.
Hast du deine Tickets schon?
Ich habe meine Tickets noch nicht. Die wollte ich heute gerade noch bestellen, weil das machen wir nicht live vor dem Mikrofon.
Wir schnell ist, beeilen uns mit der Episode. Ja, ich mache meine Tickets bestellen.
Tickets, also, genau.
Wir haben ein Ticket-Code schon. Also
für die Fan-Tickets, die erste Tranche des freien Verkaufs ist raus. Nach 20 Minuten war das Finale, zumindest die erste Tranche, ausverkauft. Es wird wieder mal ein Gerüst sein, obwohl die Preise sehr viel höher sind.
Saftig
höher sind. Und wow. Es gab auch schon logischerweise und verständlicherweise ein Protest der OGAEs, also der Fanclubs, gegen diese Preise.
Ja. Und ich finde es auch zu Recht.
Ja.
Also man muss sich schon die Frage stellen, und wir haben diese Frage voriges Jahr im Zuge des Eurovision Song Contest in Tel Aviv ja auch schon gestellt, weil dort die Preise schon so hoch waren. Ich habe damals gewarnt, da ist vielleicht eine Büchse der Pandora geöffnet worden. Ja, und sie ist offen, diese Büchse.
Ja, die Preise sind natürlich noch nicht an Tel Aviver Niveau, aber
Es ist schon zu teuer. Und irgendwie stellt sich dann die Frage, für wen ist der Eurovision Song Contest eigentlich noch? Ist ein Festival der Freude, der Diversität, Celebrate Diversity, sage ich nur, Building Bridges.
Ja.
Es gibt auch Building Bridges zwischen Arm und Reich.
Genau.
Es gibt auch ein Building Bridges, und da meine ich jetzt nicht nur, wir haben auch in Österreich und in den reichsten Ländern auch arme Menschen.
Genau.
Und wenn der Eurovision Song Contest dann nur noch offen steht für Menschen mit dicken Geldbörsen, dann fehlen erstens einmal die Fans aus ärmeren Ländern. Was ist mit den moldawischen Fans?
Genau, die Bulgaren können sich das nicht leisten.
Ja, ich finde das keine besonders erfreuliche Entwicklung.
Leider nein. Ja. Die Kollegen von Eurovision Austria haben eine schöne Grafik erstellt, die werden wir mal verlinken. Da steht dann drauf, wie lang jedes Land quasi für ein Fanpaket zu arbeiten hat.
Ja, wobei es auch Kritik schon gegen diese Grafik gab, dass es nicht ganz stimmen würde. Aber wurscht.
Ja. Ja.
Habe ich dir schon gesagt, Alkis, dass ich Veränderungen machen muss bei der Grafik unseres Podcasts? Ich werde meinen Namen etwas größer machen und deinen etwas kleiner.
Erst, dann trete ich aus, dann bin ich der Dima Bilan jetzt.
Ja, also Dima Bilan, also nächste, also wenn ihr das hört, ist es ja quasi schon, also morgen Abend, aus unserer Perspektive, für euch vorige Woche oder vor zwei Wochen oder vor drei Wochen, im holländischen Fernsehen ist ja diese schöne Weihnachtsshow, das große Songfestival Feast. Und da treten ganz viele Eurovision-Gewinnerinnen und Gewinner auf. Und Dima Bilan hat seine Teilnahme zurückgezogen.
Sein Name war nicht groß genug gedruckt.
Soll ich dir was sagen?
Was?
Dann hau doch einfach ab.
Ja, andererseits denke ich mal, mein Gott, es wäre jetzt auch kein Problem gewesen, alle Namen gleich groß zu schreiben.
Das stimmt. Da haben sie sich keinen Gefallen getan. Nein. Wahrscheinlich. Nein. Ja. Weil er hat sich darüber auch gesagt, dass zum Beispiel Eleni Fureri steht zum Beispiel groß, aber die hat ja gar nicht gewonnen.
Ja, aber sie hat wahrscheinlich mehr verkauft als er.
Es ist ja einer dieser Gewinner-Songs, die ich immer noch nicht mag. Ich finde es so grauenhaft.
Ja, aber es ist, es hat damals gewonnen und es ist so.
So, ich brauche jetzt einen Punsch. Gehen wir noch kurz zum Weihnachtsmarkt vorher, bitte. bevor wir weitermachen?
Bitte. Musik. Marco, wir haben einen Jahresrückblick.
Oh mein Gott, oh mein Gott. Bye bye, I love you 2019.
Ja, und wir haben ja gut angefangen.
Und wir machen das nämlich so, wir reden nämlich jetzt über unseren Podcast.
Genau.
Weil Alkis seit einem Jahr, also seit genau genommen seit dem 10. Februar, machen wir hier Podcasts und wir haben unsere First Season jetzt beendet oder beenden ihn hiermit.
Genau.
Ich finde es ein Elend mit dir, Alkis. Warum tue ich mir das an?
Ich weiß es nicht. Du bist vor 10 Jahren mit mir zum Song Contest gefahren und seitdem hängst du mit mir herum.
Ja, es war mein 10. Song Contest. Und unsere erste Episode hieß, wie findet man den perfekten Song Contest Song mit Eberhard Forcher? Für alle, die es nicht wissen, Eberhard Forcher ist der Scout, der Musical Director, sagen wir mal so, des österreichischen Beitrags, der uns immer alles jedes Jahr einen Song sucht und voriges Jahr zum ersten Mal eigentlich eine kleine Niederlage erlitt mit Penner und dieses Jahr Vincent Bueno ausgesucht hat mit einer Jury, dessen Teil wir ja auch sein durften. Also die erste Folge war schon ziemlich klasse, oder?
Die war ziemlich klasse. Sie hat auch den Ton gesetzt für die folgenden Sendungen, wo wir einfach auch mal Backstage schauen, wie funktioniert der Song Contest.
Genau. Und was auch vielleicht wichtig ist, das haben wir ganz am Anfang mal erwähnt, als wir diesen Podcast Merci Chérie konzeptionierten, war auch immer die Sache, sollten wir immer nur Aktuelles besprechen oder laden wir Leute ein oder plaudern wir einfach, was uns so einfällt. Und wir hatten dann eigentlich sehr rasch eine Struktur gefunden, wie wir den Podcast machen wollen, also mit ein bisschen Spaß am Anfang, aber dann ganz kurz nur die News, weil wir sagen, Newsseiten gibt es en masse im Internet.
Und die Sachen ändern sich auch ständig.
Genau, und wir wollten auch ein bisschen zeitlos bleiben, also dass man sich den Podcast auch später anhören kann. Das heißt Newsblock, ja. Und ich finde, dass der ESC-Schnack und unsere Lieblingsfreunde aus Deutschland, die ESC Green Room, das immer sehr gut machen, dieses reflektierend über aktuelle Ereignisse sprechen. Und ich finde, dass wir uns alle ergänzen.
Genau.
Und deswegen sind wir eigentlich auf die Idee gekommen, dass wir Gäste einladen. Und Eberhard Forcher war eben unser Erster.
Und das war eine großartige Folge, glaube ich, weil er einfach so viel zu erzählen hatte. Eben, wie funktioniert das, wie ist der Prozess, wer entscheidet schlussendlich. Das waren alles Sachen, die sonst ja auch nicht eigentlich so transparent sind.
Genau, und dann haben wir auch zum allerersten Mal unsere Song Contest-Geschichte am Schluss. Da haben wir gleich damit begonnen, das war gleich von Anfang an Teil des Konzepts und ich finde, es hat sich durchaus bewährt. Also ich schaue mir dann immer an, auf den ganzen Podcast-Plattformen, wann hören die Leute zu und es gibt ein paar, die blenden aus dann, aber eigentlich nur ganz, ganz wenige.
Ja, 2 Rise Like a Podcast, wir haben mal über uns selbst geredet, haben uns gegenseitig vorgestellt, es war eine, glaube ich, sehr informative Sendung. Wer sind wir? Was machen wir? Wo kommen wir ursprünglich her? Wie lange kennen wir uns eigentlich?
Sind wir miteinander verheiratet?
Genau. Ja. All das, was die Leute immer glauben. Nein, wir sind es nicht.
Weißt du, woran ich mich erinnern kann in dieser Episode am besten?
Nein.
An deine Geschichte am Schluss mit Sylvia Knight.
Oh ja.
3. Folge. Das war natürlich toll. Wir hoffen, dass wir das natürlich 2020 auch so hinbekommen, weil wir konnten eigentlich mit der Songpräsentation auch die Sängerin in unserem Podcast präsentieren, die für Österreich teilnahm, nämlich Penda. Und das war auch eine sehr schöne, hübsche Folge, wie ich fand.
Die hat sich eine Stunde Zeit genommen für uns in einem damals relativ dichten Terminkalender. Und wir waren relativ frisch, großartig, großartig und eine wunderbare Frau. Dann hatten wir die Nummer 4, wo wir uns mal ein bisschen um die Gastgeberstadt gekümmert hat.
Also wir legen eigentlich schon vor, was wir dann auch 2020 machen müssen.
Wir sind so langweilig, ich weiß.
Let me show you Tel Aviv.
Genau, mit Ursula Raberger und dem Or Alexander Pearl.
Ja, also die Host City kennenlernen ist ja immer spannend, oder?
Genau, und die beiden hatten so viel zu erzählen und das war wirklich toll.
Und dann wussten wir alle Teilnehmer-Songs. Und dann haben wir uns 4 Episoden gegönnt und wir haben sie natürlich sinnvollerweise Merci Jury genannt. Hintergrund vielleicht 1966, als der gute Udo Jürgens den Eurovision Song Contest gewann, ist er bei der Reprise, wenn man den Song noch einmal singt, nachdem man gewonnen hat, ist er auf die Bühne gegangen und hat gesagt, Merci, Juries. Und von daher kommt natürlich auch der Songtitel. Und in der ersten Merci-Jury-Runde hatten wir zwei Teilnehmer, beziehungsweise eine Teilnehmerin und einen Teilnehmer aus Vorausscheidungen, aus österreichischen Vorausscheidungen zu Gast, nämlich die Barca Baksans von Bandaloop und den Sankil Jones, der in Drag zu uns kam.
Also hatten wir zwei Teilnehmerinnen sozusagen. Ja,
kann man sagen.
Weil Sankil Jones ist jetzt in erster Linie als Naomi King unterwegs. Grüße, Naomi.
Ja.
Und die machen schon lustige Musik, die Amazonen.
Ja, und dann, wen hatten wir dann zu Gast?
In der zweiten Folge war dann Julia Ortner und Christopher Wurmdobler zu Gast. Zwei Podcast-Kollegen aus unserem Missing Link Podcast Kollektiv, kann man so sagen.
Merci, Cherie. Die Werbeeinschaltung. Mach mal Werbung.
Ja, genau. Also Julia ist eine ganz großartige politische Podcasterin, offen gesagt ist ist ein wirklich toller Podcast, sehr empfehlenswert. Und Christopher Wurmdoblers queerer Blick auf Wien, nämlich ganz Wien, ist auch sehr, sehr unterhaltsam.
Ja, es gibt nur eine blöde Folge, da ist ein gewisser Alkis Lasakakis dort zu Gast. Das muss man sich nicht anhören, aber der Rest ist ganz gut.
Okay.
Dann gab es Merci Jury 3 mit Kerstin Schinnerl und Max Bauer. Max Bauer von Ö3 und Kerstin Schinnerl. Wir treffen sie alljährlich beim Eurovision Song Contest und in Tel Aviv waren wir mit den beiden auch noch baden im Meer.
Stimmt, und sie sind Superfans. Sie kennen, sie sind fast nerdiger als wir.
Na ja, jünger vor allem.
Jünger auf jeden Fall, ja. Und fast nerdiger als wir.
Ja, wir sind halt alte Säcke.
Genau. Grüße Kerstin, Grüße Maximilian. Und dann die letzte Merci-Jury-Folge mit der wunderbaren Eva Haslinger und dem Aston Matters. Aston ist ja von mir ein lieber Kollege.
Wir haben nie verraten, dass er Matthias heißt.
Nein, das werden wir auch jetzt nicht verraten.
Nein,
also
nein.
Aston ist ein lieber Kollege von Nesterwall und ja. Die Eva ist bei Ö1.
Ja, die macht Hardcore-Nachrichten.
Nachrichten. Ja, ja, die macht die wunderbaren Beiträge im Mittagsjournal zum
Beispiel. Hat aber Hang zu Trash-Kultur, wie sie immer sagt.
Ja, aber das ist ihr Privatvergnügen.
Ich war vorige Woche mit ihr im Jüdischen Museum. Es war sehr schön. Mhm. Was ich auch schön fand, du hast es nie veröffentlicht, obwohl ich dich 100-mal gebeten habe, lieber Alkis, deswegen wird dein Name in kleineren Buchstaben erscheinen, nämlich die Ergebnisse unserer Merci-Jury-Votings und bei uns gewann die Niederlande vor Italien.
Das ist nur Zufall.
Nein, wir lagen richtig.
Wir werden die ganzen Ergebnisse jetzt vor dem Jahresende noch veröffentlichen. Naja,
das hast du schon so lange versprochen.
Zum Jahresende natürlich.
Dann wollten wir wieder mal so einen Blick hinter den Kulissen. Das war der Head of Delegation, Stefan Zechner. Und ich fand es auch mal spannend, weil von solchen Delegationschefs hört man so oft und niemand weiß, was machen die eigentlich. Und dann kommt man drauf im Gespräch, ja, das bestimmt man dann selbst, was man da so tut, so ungefähr. Aber man hat auch gewisse Eurovision, also EBU-Vorgaben.
Genau.
Und wer mal wissen will, wer noch nicht alle Episoden gehört hat, hört mal rein.
Genau. Wir waren dann in Tel Aviv.
Ach, wirklich?
Wirklich, du wirst es kaum glauben.
Wir waren in Tel Aviv.
Und die erste Folge, die wir von dort aus aufgenommen haben, war mit Panda und Thomas Mohr. Wir haben das tatsächlich im Bett nicht von Panda, sondern von ihrer Managerin aufgenommen. Und Thomas Mohr dann nochmal speziell in einem der Pressrooms.
Ja, und da haben wir das versucht, was wir dann eigentlich nie wieder gemacht haben. Wir haben von Panda ein paar Fragen sozusagen eingespielt während des Gesprächs mit Thomas Mohr. Ich glaube, das war nicht so der Fall, aber gut.
Ja.
Es war mal ein Versuch.
Genau. Also ich glaube, diese Art, einen Blog zu machen mit jedem Gast, ist viel schöner.
Ja, wobei, ich glaube, man kann da immer wieder was Neues ausprobieren. Dann waren wir mit den deutschen Vertreterinnen frühstücken. Und ich meine, der Frühstückstisch mit den Sisters, der war so reich gedeckt. Es standen so viele geile Sachen auf diesem Tisch. Es gab Kaffee und Tee und ich habe nichts bekommen.
Ja, du hättest zugreifen können, aber mit vollem Mund ist schlecht podcasten.
Das ist das Problem und dann mussten wir auch schon wieder raus und überhaupt. Ja.
Aber die beiden waren zuckersüß und ich habe sie sehr, sehr genossen.
Ja, der Song war nichts, aber ja, dir gefiel das ja. Aber
Es war gut, genau. Es war nicht die schlechteste Wahl.
Wir haben da etwas festgestellt, auch da beim folgenden Gast, oder Alkis?
Genau, es ist wahrscheinlich nicht so, wie soll man sagen?
Es ist anders.
Es ist anders. Die Situation vor Ort, genau. Mit den Künstlerinnen ist in erster Linie eine Stresssituation für sie selbst, in dem Fall waren wir eben mit Mahmoud auf der Couch und es hing immer in der Luft, okay, da draußen warten noch 20 andere Journalisten.
Es war wirklich eine Riesenschlange da draußen.
Ja. Gut, er war der Star des Abends natürlich.
Und er hatte auch keinen Bock, hatte ich den Eindruck.
Ja, aber ich glaube, nach 5 Tagen, 6 Tagen nur Interviews hast du keinen Bock mehr.
Na, es ist natürlich, ich werde das trotzdem weiterhin so handhaben wollen. Also ich werde natürlich, also wenn wir in Rotterdam sind, werden wir schon versuchen, das eine oder andere Interview zu bekommen. Allerdings, es ist natürlich anders, weil du bekommst so 5 bis 10 Minuten Slots zwischen 10 Journalistinnen davor und 10 Journalistinnen danach.
Genau, das reicht gerade mal zum Aufbauen der Mikros.
Naja, oder wir haben es auch teilweise wirklich mit dem Handy, also wirklich ans Mobiltelefon anschließen müssen, ein Mikro und schnell so von Mund zu Mund durchreichen, weil es sonst gar nicht gegangen wäre. Ja, du kannst es gar nicht aufbauen in dieser Zeit.
Nein. War Stress pur, allerdings, trotz allem, die Antworten waren ziemlich interessant. Er ist ein wahnsinnig interessanter Künstler.
Machen und wir hätten noch 2 Interviews damals machen können. Das Lustige ist, dass wir sie später bekamen. Wir hatten nämlich einen Rückruf von Genghis Mustafayev und von Duncan Lawrence Management, dass wir Interviews machen konnten. Aber an dem Tag erschien in Österreich ein Video aus Ibiza. Genau. Und die Regierung brach zusammen und irgendwie blieben wir den ganzen Tag zu Hause und starrten entsetzt, erfreut, ahnungslos, was passiert da jetzt?
Ja.
ORF und wir saßen in unserer Wohnung in Tel Aviv, unserer lauten Wohnung in Tel Aviv.
Das war übrigens der Tag des Finales.
Ja, war das so?
Ja, wir wollten am Abend, wollten wir in die Halle.
Das war ein Tag davor, dachte ich.
Nein, oder? Freitag ist das Video rausgekommen und am Samstag ging es mit der Demo los und mit dem ganzen Scherbenhaufen.
Wahnsinn auf jeden Fall. Dann haben wir noch ein paar Interviews vorbereitet gehabt. Also wir haben da noch eine Auf Wiedersehen gemacht und so eine kleine Rubrik. Aber wir hatten in Tel Aviv dann noch Interviews gemacht. Die haben wir dann sozusagen danach noch in 2 Episoden verbraten. Und der erste, das war schon ein Highlight, oder? Mit den 3 Kommentatoren vom Schweizer Rundfunk, vom österreichischen Rundfunk und vom ersten in Deutschland. Peter Urban, Andi Knoll und Sven Epinay.
Und das war zum Brüllen komisch. Also wer das noch nicht gehört hat, die erzählen Anekdoten ohne Ende. Ich hätte da gern noch ein paar Stunden länger gehabt mit denen.
Ja, und die Downloadzahlen sprechen für sich. Das war schon einer der erfolgreicheren.
Ja.
Also wer noch nicht gehört hat, das ist wirklich, glaube ich, schon so. Also die 3 Kommentatoren kriegt man auch selten in einem Format. Und ich fand es auch toll, dass die ausgerechnet so einen kleinen österreichischen Podcast aussuchten und zusagten. Aber das haben wir auch ein bisschen dem Andi Knoll zu verdanken,
der uns das
sehr unterstützt hat.
Und wie gesagt, sehr, sehr lustig. Ja, die 15. Folge insgesamt war dann ein Interview mit Dr. Eurovision, nämlich Irvin Benoit Wolter, der verzweifelt auf der Suche nach einer Sängerin war.
Wir sind es immer noch.
Ja, stimmt. Eleonore Schwarz.
1962 für Österreich. Wer weiß, wo sie ist, wer sie lebt, wie sie jetzt heißt, ob sie noch lebt.
Genau.
Wir haben immer noch eine E-Mail-Adresse, die ich jetzt nicht mehr auswendig weiß.
Schickt sie einfach an alkis@mercicherie.at.
Ja. Dann waren wir wieder in Wien.
Genau.
Und dann haben wir mal einen Verlierer eingeladen und ich finde, er hat das so toll erzählt. Ich meine, er ist Letzter in seinem Semi geworden 2012. Das war der Lukas Plöchl von den Trackshitters, heute Venture in seinem Solo-Projekt. Er macht tolle Musik jetzt, finde ich. Ganz anders als damals. Es war früher so eher so Prolo, Disco und jetzt macht er wirklich sehr, sehr poetische Musik, finde ich. Aber immer noch tanzbar und spannend. Und ich finde, er erinnert sich zurück und er macht das wirklich entzückend. Das ist ganz ein Lieber. Ich weiß auch nach diesem Auftritt dann noch ein paar Mal mit ihm essen, einfach weil das so schön ist mit ihm.
Genau. Wie in Tel Aviv haben wir versucht, Bilal Hassani vor das Mikro zu bekommen. Seine Managerin war sehr, wie sollte man sagen, beschützend, kann man sagen. Mhm. Es gab ein ewiges Hin und Her. Wir wollten ihn unbedingt sprechen. Dann hat sich auch die deutsche Agentur noch mit eingeschaltet. Schlussendlich hat es nicht geklappt. Und aufgrund der Situation vor Ort ist es vielleicht auch besser gewesen. Wir haben tatsächlich dann mal ein Telefoninterview gewagt. Es hat funktioniert. Und er hat doch sehr interessante Antworten gegeben auf unsere Fragen. Ein junger, interessanter Künstler. Ich hoffe, dass wir noch einiges von ihm hören werden, auch wenn er nicht so gut abgeschnitten hat.
Genau. Und dann haben wir plötzlich Folgen aus Hannover gehabt.
Aber wieso denn Hannover?
Wir waren beim Irving, beim Dr. Eurovision und bei seiner großartigen Veranstaltung, die einfach... Also UNESCON heißt die, weil ja Hannover auch eine UNESCO-Weltmusikstadt ist. Und er hat dort etwas ins Leben gerufen, wo ich hoffe, dass es weitergeht. Und deswegen möchte ich auch jetzt kurz machen eine Merci Chérie, die Werbeeinschaltung. Du weißt jetzt nicht, worauf
ich hinaus will. Ich weiß jetzt nicht, wo du hinauf willst.
Die UNESCO macht derzeit eine Crowdfunding-Kampagne. Wir werden es verlinken.
Ah, genau.
Es geht um eine wunderbare Convention mit Eurovision-Stars aus alter Zeit und aus junger Zeit, die mit Orchester auftreten. Und es gibt wirklich die Möglichkeit, auch die Songs noch einmal anders zu erleben, weil es einfach mit diesem schönen Orchesterklang passierte. Und ich durfte wirklich alle Künstlerinnen und Künstler interviewen, die dort waren. Und in der allerersten Folge aus Hannover, also die 18. insgesamt, hatte ich zu Gast Elina Netschajewa und Manuela Bravo. Also Estland 2018 und Portugal 1979.
In der zweiten Folge aus Hannover hat Marco dann tatsächlich Corinna May vor das Mikro bekommen. Und Kaya Tam. Kaya Tam wird euch jetzt vielleicht nicht gleich etwas sagen, anders als die deutsche Teilnehmerin Corinna May. Kaya Tam hat für den estnischen Vorentscheid mit einem deutschsprachigen Titel.
Wo sind die Katzen?
Und das ist super trash, aber super lustig.
Ja, und ich war bei Corinna May. Sagt man May oder May eigentlich?
Ich würde immer May sagen. Ja. Sie heißt Maya eigentlich, oder?
Ja. Ich war bei ihr, habe ich sie getroffen und weiß es noch immer nicht. ich war bei ihr im Wohnmobil.
Genau.
Mit Joy Flemings Sohn.
Wollte ich gerade sagen, Joy Flemings Sohn hast du dann auch
getroffen. Über den eine spätere Gast gesagt hat, dass es keine sehr nette Frau gewesen sei, aber dazu später.
Oh, okay.
Ich hatte auch zu Gast Chiara Siracusa, die ja gleich dreimal für Malta angetreten ist in den 90er und 2000er Jahren. Mhm. Und unseren bisher frühesten Teilnehmer sozusagen aus dem Jahr 1968 für Schweden, den Klaus-Göran Hederström.
Ein toller Mann eigentlich, aber er war, glaube ich, auch ein bisschen distanziert, was das anging.
Ja, er war ein...
Von dem Eurovision, darf man Zirkus sagen, Eurovision-Zirkus?
Ja, mein Gott, der hat irgendwie...
Der hat eine musikalische Karriere davor und danach gehabt und dazwischen war mal Eurovision.
Ja, und der musste seinen Song von damals, den kann er immer noch auswählen. Aber es ist ein Evergreen.
Ja, das stimmt. Ja, dann ging es natürlich zu einem unserer Lieblinge dieses Jahr, also Chingis Mustafayev und natürlich eine Sängerin von zwei unserer absoluten türkischen Lieblingssongs, Şebnem Baker.
Şebnem Baker.
Tolles Interview, auch hier wieder zwei Künstlerinnen, die sich nicht getraut haben, Englisch zu sprechen und dann haben sie dann doch den Podcast auf Englisch aufgenommen und es war wunderbar und es hat funktioniert und es ist bewundernswert, weil wir beide Also Marco möchte ja immer, dass wir den Podcast mal auf Englisch aufnehmen und ich sage einfach,
ja, ich habe die Idee.
Bin nicht so sicher.
Eine zweite Schiene, nur für die, die kein Deutsch sprechen, dass wir zumindest die englischsprachigen Interviews für die englischsprachige Community online stellen. Ich bin immer noch dafür. Wir werden das noch ausstreiten
2020. Aber eben, man sieht auch Leute, die jetzt nicht so sicher im Englischen sind, geben ihre Interviews relativ sicher.
Ich habe die Handynummer von Chingis.
Okay, lassen wir das Thema.
Ich habe die Handynummer von Chingis.
Was ist denn danach passiert?
Ich habe die Handynummer von Chingis. Dann, er hat aber mehr die Elina Nechayeva angeschaut als mich.
Ja, das. Ja.
Was ist die OGAE, war dann unser Titel von der Ausgabe 22. Da wollten wir aber mal wissen, was machen diese Fanclubs denn überhaupt und haben die einen ehemaligen österreichischen Präsidenten, wie das so schön heißt, in Vereinssprache und den aktuellen, den Markus Trittremmel und den René Kern interviewt und etwas über die OGAE kennengelernt und es waren irrsinnig viele Downloads dieser eine Folge, das hat viele Leute interessiert.
Aber es ist ja auch wieder mal eine von diesen Hintergrundgeschichten, also was ist denn dieser Fanclub, was kann der? Und die beiden haben ja auch echt wunderbar private Sachen, Anekdoten da reingestreut, ohne Ende. Großartig. Wir waren in Graz zu Gast. Und dann eines meiner persönlichen Highlights, wir haben tatsächlich den Manager vors Mikrofon bekommen, René Berto. René Berto war Manager von sowohl Conchita als auch von Alf Poyer, als die beiden zum Song Contest gefahren sind.
Genau.
Und war ein Quell von Informationen.
Und worauf ich besonders stolz bin, es gab sehr viele Anfragen seit dem Sieg für Interviews. Also wirklich vom Frühstück bei mir auf Ö3 bis Barbara Stöckl im Fernsehen und so. Und wie hast du das organisiert und wie hast du das gemacht? Und er hat nie ein Interview gegeben. Aber uns hat er eines gegeben.
Liegt vielleicht auch daran, dass wir uns sehr lange kennen.
Die Marmelade war auch sehr gut.
Oh ja, das stimmt. Das. Danke, René.
Mhm. Wer ist jetzt dran, die nächste Episode zu sagen? Ich habe den Überblick verloren.
Du bist dran. Natürlich bist bei Ding, der ja, bist
ja,
du dran.
Ja. Ding-a-dong! Getty Kaspers von Teach-In. Unsere allererste Siegerin, die wir zu Gast hatten.
Genau.
Die Siegerin von 1975 für die Niederlande, obwohl sie eine gebürtige Steirerin ist, aus Weiz. Und sie ist auch diejenige, die etwas über Joy Fleming sagt. Und wer wissen will, was sie sagt, soll einfach nochmal in diese Folge hineinhören. Es ist die Nummer 24.
In der nächsten Folge, in der Folge 25, die wir übrigens am gleichen Tag aufgenommen haben.
Ja, stimmt.
Hatten wir Kathi Wolf vor dem Mikrofon. Die wunderbare Kathi Wolf war 2010... Ja, 2011 in Düsseldorf. In Düsseldorf.
Da wirst du jetzt wieder Schimpfe kriegen. Du bist schlecht vorbereitet.
Ja, ich bin schlecht vorbereitet. 2011 in Düsseldorf und hat damals mit What About My Dreams wirklich, also großartig performt. Hat irgendwie nicht gereicht, aber es war wirklich eine tolle Nummer. Und sie hat eine Wahnsinnsstimme und sie war bei uns zu Gast in Wien beim OGAE-Treffen und hat sich die Zeit genommen für ein Interview.
Genau. Und dann hatten wir zu Gast einen Australier, den Dean Vuletic. Er ist ein Wissenschaftler und er forscht über den Eurovision Song Contest. Und jetzt breche ich eine Lanze für diese Episoden. Ja, das sind die Episoden, die vielleicht nicht ganz so diese Downloadraten bekommen wie Duncan Lawrence oder Mahmoud oder so. Aber ich stehe dazu, wir werden das weiterhin machen, wir werden Hintergrundgeschichten weiterhin bringen, auch wenn es um Wissenschaft geht, auch wenn es um internationale oder politische Dinge rund um den Eurovision Song Contest geht. Ich finde das spannend und ich denke, wer das hören will, soll es hören und wer nicht, macht ja nichts, dann hört man halt mal eine Episode nicht, oder?
Genau.
Also ich fand sie sehr spannend, diese Episode, und sein Buch ist ja auch toll.
Stimmt. Also es ist ja jetzt als Paperback erschienen, also greift zu.
Genau.
Stella Jones war in der Folge 27 zu Gast, die wahnsinnig lustig war auch wieder.
Die ist so lieb.
Oh ja, Stella hat so viele schöne Sachen erzählt und ja.
Also, ganz erwärmend.
Genau. Und natürlich Brighton. Lassen wir das Thema.
Ja. Brighton ist unser neues Oberwart.
Genau. Was ist eigentlich mit Oberwart?
Die sind jetzt gerade nicht im Spiel, glaube ich. Unsere allerletzte Folge, und die ist sozusagen die vorletzte Folge unserer ersten Staffel, die ist am 10. Dezember, am Tag der Menschenrechte, erschienen. Das war Ahoi Rotterdam und wir hatten den aktuellen Sieger zu Gast, was mich wirklich sehr gefreut hat, nämlich Duncan Lawrence. Es war ein bisschen eine Zitterpartie, weil ich bin lange wusste ich nicht, kriege ich jetzt überhaupt ein Interview oder nicht. Und dann bekam ich ein Interview und Tickets zum Verlosen. Und da haben ja auch ganz viele teilgenommen.
Danke noch dafür einmal, noch einmal.
Herzlichen Glückwunsch, ich glaube, Niklas und Orr, die gewonnen haben. Mhm. Ja. Also es ist nicht wirklich, also der Orr ist gezogen worden, obwohl er davor mal unser Gast war. Aber herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall zum Gewinn der Tickets. Ich hoffe, das Konzert hat euch gefallen. Mir hat es sehr gut gefallen.
Ich hast glaub, du was verpasst? Ja, ich weiß, aber ich war zur gleichen Zeit gerade in Deutschland.
Ja, das, ja. Nein, es war toll. Und eines meiner Mikrofone hat plötzlich Zicken gemacht. Und es gibt tatsächlich 2,5 Minuten von diesem Interview, die ich nicht ausstrahlen konnte, weil nicht aufgenommen.
Was hätte er denn gesagt?
Er hat noch ein bisschen was erzählt über die Emotion beim Sieg. Mhm. Und ich glaube, das ist eh das, was er nachher am meisten erzählt. Also so gesehen ist es auch wurscht. Ich fand eh die anderen Fragen viel interessanter. Ich stelle ja gern Fragen, die sonst nicht so gerne gestellt werden oder nicht so oft gestellt werden. Und ich hätte ihn natürlich auch noch gerne gefragt, warum er sich September 2019 von seinem Mann getrennt hat. Aber das traute ich mir dann doch nicht.
Okay.
Und das war's, oder?
Das reicht, aber das waren jetzt mit diesem Jahresrückblick haben wir genau 29 Folgen.
Was macht man eigentlich in Griechenland zu Weihnachten? Was ist da so eine Tradition?
Also Weihnachten ist ja nicht so die Tradition, die ist ja erst so durch die Verwestlichung der Gesellschaft zu einer Tradition geworden.
Wirklich?
Ja, nur wir sind ja orthodox, also eigentlich wäre es der 6. Jänner.
Ja. Ne, so. Und feierst du dann am 6. Jänner?
Am 6. Jänner feiere ich nicht. Ich bin ja in Deutschland sozialisiert worden, also entsprechend sind meine Eltern auch mit uns. Also wir sind die Einzigen, die zum Beispiel am 24. schon die Geschenke ausgeben
werden. Ah, wirklich? Also ihr habt diese deutsche Tradition quasi genau. In eure griechische Familie
integriert. Den Heiligen Abend, genau, den haben wir integriert in die griechische Familie. Dann am 25. wird bei meinen Eltern gegessen und da feiern dann die anderen Griechen auch.
Ich bin ja, das wird jetzt viele überraschen, die Leute, die mich sozusagen aus meiner politischen Ecke kennen und meinen Blog in den 2000er Jahren verfolgt haben, wissen das. Aber ich bin ja sehr religiös erzogen worden. Ich bin als Zeuge Jehova aufgewachsen. Ich bin erst in meiner Jugend aus dieser Religion erst rausgekommen. Und diese Religion ist ja weihnachtsfrei. Das gibt es gar nicht, Weihnachten. Das heißt, ich bin ohne Weihnachten erzogen worden. Ich feiere es eigentlich bis jetzt nicht. Als ich dann meinen Mann kennenlernte, dann habe ich gedacht, so, jetzt muss ich irgendwie Weihnachten feiern und hatte irgendwie Geschenke vorbereitet und Musik und dachte mir, schaue ich mal, was passiert. Und dann habe ich gefragt, du, was willst du jetzt machen? Willst du jetzt Musik singen? Und sagte, du Marco, ich brauche das ehrlich gesagt alles gar nicht. Und ich, oh Gott sei Dank. Und bis heute feiern wir Weihnachten eigentlich nicht wirklich. Ich genieße aber die Zeit. Ich genieße so wie vorhin das Punschtrinken am Christkindlmarkt. In Österreich heißt das Christkindlmarkt, in Deutschland heißt das Weihnachtsmarkt. Genau. Und ich was ich am schönsten finde, ist, man verbringt Zeit mit der Familie und niemand will dich erreichen.
Das ist der Punkt. Ne? Es ist also die stille Jahreszeit in
es
dem Fall, weil
wirklich
ich
so.
Alle sagen, okay, Weihnachten kann man jetzt wirklich nicht anrufen. Nein. Und da schickt man keine Mails und da schickt man keine SMS, außer liebe Grüße zu schicken und das ist gut so.
Ich meine, wenn ich jetzt so wie in Wien in einer Einkaufsstraße bin und ich sehe dieses Gewusel an Millionen von Menschen, die da völlig verzweifelt, hektisch Geschenke kaufen, die beobachte ich ja mit einer gewissen Gelassenheit, ja, mit Occidentalis Karma und denke mir, ach, ich brauche das nicht. Wir schenken uns Zeit miteinander. Und Alkis, wenn ich dir noch irgendetwas mitgeben darf für das nächste Jahr, dann wäre es unser Lieblingsgruß.
Merci, Sherry.
Merci, Sherry. Die kleine Song Contest Geschichte am Schluss. Welchen Jahresabschluss hast du mir mitgenommen, lieber Alkis?
Ich bleibe bei Brighton.
Du traust da was.
Ja, 1974, die bitteren Tränen der Irene Shear.
Oh.
Bye Bye, I Love You. Damals ist sie ja angetreten.
So heißt ja diese Folge.
Genau. Ja. Damals ist sie eben mit dem Titel angetreten für Luxemburg damals. Die Komposition stammt übrigens von Ralf Siegel und
Surprise.
Text von Michael Kunze.
Oh.
Ja, auch der französische Text. Mhm. Und Irene Shear hat eben erzählt, dass sie ganz furchtbar drunter gelitten hat unter dem Song Contest, weil sie hat viermal weinen müssen.
Nur 1974 oder beide Male?
Nein, nur 1974. Okay. Sie ist ja dann 1978 noch einmal angetreten. Eben. Es begann mit der Vorbereitung zum Song Contest, nämlich Text lernen. Sie kann kein Französisch. Und der Text ist komplett in Französisch.
Ach du meine Güte.
Sie hat alles phonetisch gelernt. Das war schon hart für sie, meinte sie. Und kurz vor dem Abflug nach Brighton war das damals.
Echt, das war Brighton?
Es war übrigens Brighton. Ja. Hat man dann den Text geändert.
Oh.
Was für sie dann etwas schwierig war. Da musste sie weinen, erzählte sie in einem Gespräch.
In welchem Gespräch war das? Wo hast du das aufgeschnappt?
Ich habe das in einer wunderbaren TV-Sendung aufgeschnappt, wo sie das erzählt hat. Eine Wiederholung aus dem Jahr 2014, Larve Lichter Lecker, wo sie mit Song Contest Koryphäe Thomas Hermanns übrigens zu Gast war.
Ah.
Und sie erzählte dort auch, dass sie wieder weinen musste, nämlich ihr Lieblingsfriseur in England, ein Angestellter von Vidal Sassoon, kam nach München, hat dort sich selbstständig gemacht. Sie geht dorthin mit schönem langen Haar, er schneidet es kurz ab und sie weint.
Ach du meine Güte.
Dann hat sie eine Modedesignerin, die ihr ein schönes Kleid versprochen hat. Und was sie bekommen hat, war ein mintgrünes, naja, altvaterisches, nicht so schönes Kleid. Sie musste wieder weinen. Also sie musste sehr oft weinen. Hat allerdings mit diesem Titel tatsächlich den vierten Platz damals erreicht. Und er ist ja noch immer sehr schön. Also durchaus einer meiner Lieblingssongs von Ralf Siegel.
Ja.
Den mag ich sehr.
Ja. 1974 ist ja eine Quelle für ganz viele Geschichten am Schluss.
Genau.
Ich meine, von ABBA überhaupt noch mal abgesehen. Die Geschichte mit Jolly Cinquetti und Rai und warum der Sender den Song Contest nicht live ausstrahlte mit diesem Referendum, hat mir mal 300 € Büchergutschein eingebracht.
Aber das ist eine eigene Geschichte.
Ja, und bei was gibt es Neues? Wie heißt diese Sendung in Deutschland?
Ja.
Ah,
genau.
Also da, wo Promis irgendwie erraten müssen, was was passiert ist, wenn man so absurden Fragen oder lustigen Fragen oder so. Gut, ich habe das damals gewonnen und
waren das nicht 300 Schilling?
Nein, das waren noch 300 €. Das waren schon 300 €. Ja, und dann gibt es ja noch Portugal-Geschichte mit der Revolutionssong. Richtig. Und Cindy und Bert für Deutschland.
Apropos Cindy und Bert.
Was?
Derzeit in Berlin zu sehen, die Geschwister Pfister als Cindy und Bert. Eine ganz wunderbare Show, kann ich jedem ans Herz legen.
Alkis, und jetzt habe ich dir schon so wunderbare Weihnachten gewünscht. Ich wünsche dir natürlich in Griechenland auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wie sagt man das auf Griechisch?
Καλή χρονιά.
Auf Niederländisch? Kannst du das auf Niederländisch sagen?
Nee.
Gelukkig nieuwjaar.
Gesundheit.
Und wir sagen aber immer
merci, merci chérie.
Meine Lieben, frohe Weihnachten.
Und einen guten Rutsch. Missing Link.